herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode der Naturfoto News. Und ich starte mal mit einer Frage, die ihr mir vielleicht beantworten könnt. Die letzten Naturfoto News sind ziemlich genau 3 Monate her. Seitdem gab es jetzt gerade mal ausreichend News aus den oder von Seiten der Hersteller, um eine neue Podcast-Episode aufzunehmen. Und meine Frage an euch ist, brauchen wir überhaupt diese Naturfoto-News oder brauchen wir die nicht? Also ich kann mir auch Schöneres vorstellen, als irgendwelche Daten von einem Zettel vorzulesen, die ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe. Ich meine, ich lese die News ja eh, aber braucht ihr die aufbereitet oder nicht? Also ihr könnt mir gerne mal irgendwie eine Nachricht schicken, ob ich in Zukunft noch Naturfoto-News machen soll oder nicht, ob die für irgendwas nützlich sind oder nicht. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber, wenn ihr einfach mal reinhört und mir Bescheid sagt. Das wäre so der erste Tagesordnungspunkt. Aber kommen wir jetzt auch ernsthaft zu den Naturfoto-News. Hasselblad hat das neue XCD 28mm Blende 4 vorgestellt. Und das ist umgerechnet ein 22mm Objektiv für die H2D und wiegt unglaubliche 245 Gramm. Das heißt, wir haben hier ein 22mm Objektiv für eine Mittelformatkamera mit 245 Gramm, mit 72mm Filterdurchmesser und das Ganze für 1899 Euro. Das ist so das kleinste Mittelformat-Weitwinkel, das es überhaupt jemals gegeben hat. Ich muss sagen, ich finde das richtig, richtig geil. Also ich finde die H2D von Hasselblad an sich einfach sexy vom Gehäuse, muss ich einfach so sagen. Und wenn ich mir dann noch so ein kleines 28er vorstelle mit 22mm Brennweite, schöne Brennweite, echt coole Kombination, werden sich vermutlich die allerwenigsten gönnen. Aber ich kann mir auch vorstellen, so für Street Photography, für Landschaft, einfach eine schöne Kombination und endlich ist Mittelformat mal richtig leicht. Also für die, die nur Landschaften machen, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Kommen wir zu Sigma. Sigma hat ein 14mm Blende 1.4 DG DNA vorgestellt. Das ist ein Weitwinkel mit einer gewölbten Frontlinse und mit einer Stativschelle. Und das heißt im Umkehrschluss, das Ding ist nicht ganz leicht, wenn das eine eingebaute Stativschelle hat. 1,17 Kilo, maximaler Abbildungsmaßstab 1 zu 11,9. Das heißt, es ist ein reines Objektiv, mehr oder weniger für Nachtaufnahmen. Und für diejenigen, die das eben auch brauchen, eventuell mit einer Astro-Nachführung oder ähnlichem, für stolze 1599 Euro, wird natürlich erscheinen für Sony E-Mount. Und da ist die Frage, okay, wer kauft dieses Objektiv? Es sind wirklich diejenigen, die entweder 14mm aus irgendeinem Grund in der Fashion-Fotografie oder ähnlichem einsetzen wollen, mit der Offenblende von 1.4. Keine Ahnung, ob es diesen Anwendungsfall tatsächlich gibt. Aber ganz klar, für die Astrofotografie bei Nacht ist das natürlich ein Objektiv, das sehr, sehr attraktiv ist. Irix kündigt auch neue Objektive an, und zwar ein 15mm 2.4 und ein 150mm 2.8 für Sony E-Mount. Und damit ist Irix endlich mal ein Hersteller, der wieder mal ein Telemakro gebracht hat mit Autofokus für Sony E-Mount. Und zwar ist das 150mm Makro, Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 ist möglich und das Ganze soll kosten 672,40 Euro. Wenn das okay ist von der Qualität, dann ist das aus meiner Sicht gar nicht verkehrt, kann man ja mal ausprobieren mit einer Sony-Kamera. Ich erinnere mich an mein erstes 150er Sigma, 2.8 DGEX oder wie das auch immer mal hieß. Ich habe damals, ich glaube, 699 Euro bezahlt. Das heißt, heute kostet das IRIX so viel wie das Sigma damals. Und dann gibt es noch das zweite Objektiv, das 15mm 2.4. Eventuell auch gerade für Astro, für den einen oder anderen spannend, eben weil es nur 653,05 € kosten wird. Und hat ein Filtergewinde von 95mm. Damit eigentlich auch unspannend für die normalen Filtergewinde. Also ich meine, 95mm nutzt keiner. Das heißt, da braucht man extra Filter in der Regel für so ein 15er. Und dann ist die Frage, ist das ein Objektiv, das wirklich praxistauglich ist oder nicht? Ich würde mir kein 15mm 2.4 mit 95mm Filterdurchmesser kaufen wollen. Aber vielleicht gibt es dafür einen Markt. Wer weiß das schon. Dann gibt es News aus dem Hause Nikon, sogar relativ viele. Ich fange mal an mit einem neuen Firmware-Update, Firmware 4.0 für die Nikon Z9. Das heißt, wenn du mit Nikon fotografierst und meinen Podcast hörst, ist zwar unwahrscheinlich, aber dann gibt es für dich ein Firmware-Update. Wobei, ich kenne einige Nikon-Hörer persönlich, von daher, vielleicht habe ich ja doch ein paar Nikon-Hörer. Würde mich freuen. Werbung. Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Ich kaufe schon ewig bei acfoto.com ein und kann mich noch genau erinnern, dass ich die Jungs und Mädels zum ersten Mal auf dem Internationalen Naturfotografenfestival in Lünen kennengelernt habe. Und wie es der Zufall so will, Ende Oktober vom 27. bis 29. heißt es wieder auf nach Lünen. Denn dort gibt es das geilste Fotofestival mit den schönsten Ausstellungen, mit den besten Vorträgen und einem ganz, ganz tollen Fotomarkt, wo ihr natürlich auch alle Mitarbeiter von acfoto.com kennenlernen könnt. Da könnt ihr mit denen in Ruhe schnacken, euch davon überzeugen, dass es eine Freude ist, dort einzukaufen. Und wer es nicht abwarten kann, ja, der kann auch auf meinen Affiliate-Link klicken, bekommt ein individuelles Angebot, spart was und unterstützt diesen Podcast damit. Und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Dann kommt das neue Nikkor Z180 bis 600mm 5.6 bis 6.3. Ganz wichtig, das ist ein Objektiv mit Bildstabilisierung, aber nicht in der S-Line. Das heißt, es ist nicht die höchste Qualitätsstufe, die Nikon anbietet. Wird 1995 Gramm wiegen, Abbildungsmaßstab von 1:4 ermöglichen und hat dabei einen Mindestabstand je nach Brennweite von 1,3 bis 2,4 Meter. Das heißt, das kann man sowohl im Nahbereich verwenden als auch für weiter entfernte Motive. Wiegt mit Stativschelle sogar 2140 Gramm und ist aus meiner Sicht sozusagen ein Pendant zu diesen typischen 150-600ern von Tamron oder Sigma. Ist auf jeden Fall eine interessante Einstiegslinse in die Wildlife-Fotografie für diejenigen, die sich eine Nikon-Kamera kaufen wollen. Und kosten soll das Ganze 1.999 Euro. Und in einer der älteren Podcast-Episoden zusammen mit Jan Wegener, also in einer von den Down Under-Episoden, haben wir schon darüber gesprochen, weil Jan vorab auch mit dem 180-600er arbeiten kann. Da könnt ihr nochmal nachhören, wenn das für euch interessant ist. Dann haben wir das Nikkor Z 70 bis 180mm 2.8. Das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr spannende Linse. Also es ist offenkundig, dass es eigentlich ein Tamron 70 bis 180 2.8 ist im Nikon-Mantel, vielleicht auch mit der einen oder anderen Veränderung am Chip, am Autofokus, who knows, das weiß keiner. Aber Nikon hat ja eine sehr, sehr lange Historie zusammen mit Tamron. Tamron hat schon immer Objektive für Nikon auch hergestellt, von daher wundert es nicht, dass es hier auch einige Produkte eben aus dem Hause Tamron in Richtung gehend Nikon gibt. Ich finde dieses Objektiv äußerst attraktiv. 1.449 Euro soll es kosten, also im mittleren Preissegment. Maximaler Abbildungsmaßstab 1:2,1, also tatsächlich fast schon ein Makroobjektiv. Wiegt nur 800 Gramm, also 795 Gramm offiziell. Hat ein 67er Filtergewinde. Also es ist halt echt ein sehr, sehr leichtes und kompaktes Objektiv. Vor allem, wenn man es vergleicht mit dem 70 bis 200 2,8 aus dem Hause Nikon. Also das Nikkor Z 70 bis 200 2.8 VR als S-Line kostet 2.579 Euro. Das heißt, das ist über 1.000 Euro teurer und wiegt 1.440 Gramm. Ist also auch fast doppelt so schwer. Und dann ist halt echt die Frage, was macht man denn mit seinem 70-200 oder mit seinem 70-180? Braucht man die vermutlich bessere Qualität des 70-200? Braucht man die nicht? Worauf legt man mehr Wert? Das muss dann am Ende jeder selber entscheiden. Aber ich finde so die Richtung, in die das geht, auf jeden Fall spannend. Dann gibt es einiges an interessanten Nachbauoptionen. Und zwar gibt es ein Small Rig LP6NH. Warum finde ich das interessant? Also Small Rig ist ja irgendwie so ein China-Hersteller, der angeblich ganz tolle Sachen produziert. Ich muss sagen, ich habe das ein oder andere Produkt von Small Rig gekauft. Die Qualität, also ich würde die als maximal mäßig bezeichnen, aber muss ja jeder selber wissen. Was ich aber echt interessant finde, ist, dass dieser Nachbau für den LPE6NH von Canon einen USB-C-Stromanschluss hat. Und das finde ich halt echt geil, weil wenn ich mir vorstelle, ich muss lauter Ladegeräte mitnehmen auf ein Event oder ich nehme einen Mehrfachstecker, wo zum Beispiel 4 USB-C-Kabel dran sind und ich hänge einfach an die losen USB-C-Kabel lauter Akkus dran, die ich im Hotelzimmer laden will oder auf einem Event oder ähnlichem, dann ist das doch wesentlich angenehmer als dieses klassische große Ladegerät. Also ich finde das richtig cool, wenn man in Zukunft auch die Originalhersteller-Akkus, weil davon werde ich nicht abweichen, wenn man die per USB-C laden könnte, also Shoutout an Canon, wäre richtig geil, wenn sowas kommt. Und dann kommen wir zum nächsten Objektiv, das neu angekündigt worden ist, von einem Hersteller, den ich vorher noch nie gehört habe, Zhongyi Mitakon Apo 200mm Blende 4 Makro. Erstmal Wort Apo, 200mm Blende 4 Makro, boah, da habt ihr mich schon mal so richtig gepackt, warum? 200mm Apo Makro, das waren die richtig geilen Objektive vor 30, 40 Jahren. Also das musste man haben. Und wo wir von uraltem Glas sprechen, naja, 1,23 Kilo bei einem 200er mit Blende 4, das klingt auch so, als ob das so ein richtiges Altglas wäre. Also sorry, 1,23 Kilo für einen 200er, das ist einfach nicht zeitgemäß mit der Lichtstärke, aber okay. 67mm Filtergewinde, manueller Fokus, man kann bis 1:1 gehen im Abbildungsmaßstab und das Ganze soll etwa $600 kosten. Da kommt jetzt angeblich auch noch eine Variante für die Fuji GFX. Ansonsten gibt es das natürlich für alle Hersteller, egal ob das jetzt Canon, Nikon oder Sony ist. Ich frage mich aber ganz ehrlich, also ein 200er Makro mit 1,23 Kilo Gewicht, boah, also da muss ich echt Makro verdammt gern haben, dass ich das mitnehme. Also ich finde das nicht so richtig praxistauglich. Wenn man sagt, okay, man hat nur ein Telemakro dabei und geht immer nur Schmetterlinge morgens fotografieren, dann kann man das, glaube ich, auf jeden Fall nehmen. Aber wenn man sagt, okay, man nimmt eben auch ein Makroobjektiv mit und geht in die Berge und hat daneben die ganze Fotoausrüstung, dann wäre das definitiv nicht das Objektiv, das ich mitnehmen würde. Also so rein aus dem Bauch geschossen. Ansonsten finde ich das eine sehr spannende Ankündigung. Dann gibt es jede Menge News aus dem Hause Sony. Es gibt zum einen die Sony A6700, die wurde vorgestellt. Das ist diese neue 6er-Reihe bei Sony. Also die 6er-Reihe gibt es sehr, sehr lange, aber es ist die neue Kamera in der 6er-Reihe. Und die Kamera wurde einfach an allen Ecken und Enden verbessert. Die 6er-Reihe, das sind kompakte Kameras mit einem Crop-Sensor. Der neue Sensor hat 26 Megapixel. Die Kamera wiegt nur 500 Gramm, hat einen UHS-II Speicherslot und bietet dir 11 Bilder pro Sekunde. Das heißt, das ist sozusagen ein Pendant irgendwo zur Canon EOS R7 oder also zwischen R7 und R10 würde ich es irgendwo mal reinsortieren. Hat immer diesen Sucher oben links in der Ecke und hat ein recht überschaubares Display, also ein Display mit 1 Million Pixel. Das finde ich persönlich ein bisschen mau, also da gibt es wesentlich schönere Displays heutzutage. Hat einen Sucher mit 2,36 Millionen Pixeln, ist also gleich grundlegend von der Auflösung wie das alte, wie der alte Sucher, aber ansonsten hat sich einiges verändert, was die Klappbarkeit des Displays angeht. Nämlich das Display ist nun ausklappbar. Das war eben vorher in der Form nicht der Fall. Also es ist jetzt so dieses klassische Ausklappdisplay, wie wir es von Canon kennen. Also einfach auf die Seite ausklappen und dann kann man das flippen und drehen, wie man es gerne möchte. Das ist auf jeden Fall ein Zugewinn zur alten Variante. Ansonsten hat Sony hier auch ein neues Menü reingebracht, eine neue Ergonomie. Und das Allerwichtigste, die Sony A6700 hat auch das neue Autofokus-Modul, beziehungsweise hat die neuen Autofokus-Algorithmen, müsste man ja heutzutage korrekterweise sagen. Und das heißt, da sind wir auf AF-Level von der Sony A7R5. Und das ist, wie ich finde, sehr, sehr erfreulich bei einer Kamera, die im Endeffekt nur 500 Gramm wiegt. Kostenpunkt 1700 Euro. Ich persönlich finde 1700 Euro für eine Kamera mit Verlängerungsfaktor und mit dem Readout-Speed vom Sensor teuer. Aber das muss jeder selber entscheiden. Ich bin nicht derjenige, der das bewerten muss, ob man sich diese Kamera kauft oder nicht. Es ist eben, wenn man in der APS-C-Klasse unterwegs sein will, das Flaggschiff aus dem Hause Sony. Dann hat Sony zwei neue Kameras angekündigt, und zwar die Sony A7C2 und die Sony A7CR. Und was da passiert ist, ist total crazy. Das Gehäuse ist besonders kompakt. Also diese A7C-Reihe war immer die kompakte Reihe von Sony. Und da wurden jetzt, also in diese mega kompakte Reihe, wurden jetzt neue Sensoren reingepackt als allererstes. Und zwar in die A7C2 kommt sozusagen der Sensor von der A7 III. Das ist ein 33 Megapixel Vollformatsensor. Und in die A7CR kommt der 61 Megapixel, den wir aus der Sony A7R5 kennen. Das heißt, es gibt eine mit einer geringen Auflösung, eine mit einer großen und hohen Auflösung. Vielleicht sollte ich mit den Preisen ganz kurz auch noch anfangen. Die eine kostet 2400 Euro und die andere kostet 3700 Euro. Und jetzt sollten wir uns einfach mal ganz kurz vor Augen führen, okay, die A7 III von Sony ist jetzt ein bisschen in die Jahre, ich glaube 2,5 Jahre müsste die alt sein. Und die A7C2 bekommt eben alle neuen Features, vor allem auch den neuen Autofokus, den ihr aus der Sony A7R5 kennt. Und dementsprechend ist der Autofokus der billigeren A7C2 besser als der aus der Sony A7 III. Dazu das kleinere Gehäuse und so weiter. Ich finde eine sehr, sehr attraktive Kamera für 2400 Euro. Auf die Specs gehe ich gleich nochmal detaillierter ein. Umgekehrt haben wir dann aber die A7CR. Und die hat eben 61 Megapixel und ist nur, in Anführungszeichen, 500 Euro billiger als der Marktpreis von der A7R5. Und da muss ich sagen, würde ich persönlich lieber die A7R5 kaufen, die teurer ist. Warum? Eben weil die A7R5 die bessere Ergonomie hat, den größeren und besseren Sucher, insgesamt einen richtig guten Sucher, zwei Speicherkartenslots und so weiter. Das heißt, die A7R5 kostet im Verhältnis zu dieser A7CR nur in Anführungszeichen unwesentlich mehr, also das sind vielleicht 13% mehr, dafür bekommt man aber auch viel, viel mehr unterm Strich. Kommen wir nochmal zu den Specs, also die Specs dieser beiden Kameras sind sonst sehr, sehr identisch, die haben beide einen neuen IBIS bekommen, die A7C2, also die mit der kleineren Auflösung, schafft 10 Bilder pro Sekunde, die mit der höheren Auflösung schafft 8 Bilder pro Sekunde, die haben beide den neuen Autofokus wie angekündigt und die wiegen beide nur 513 Gramm. Das ist wirklich leicht. Ich habe mir mal noch eine alternative Referenzkamera mit Vollformat rausgesucht, die eben auch mit Leichtigkeit wirbt. Das ist die Canon EOS R8 und die wiegt 418 Gramm. Also so krass leicht sind sie nicht, aber ich meine 500 Gramm für eine Vollformatkamera, die das liefert, das ist halt schon echt richtig schön. Dann haben beide den gleichen Sucher und das ist meiner Meinung nach so der Knackpunkt. Der Sucher hat nur 2,3 Millionen Pixel und das Display hat auch nur 1 Million Bildpunkte. Also es ist beides nicht der beste Sucher und das beste Display. Und jetzt ist die Frage, wie bewerte ich das? Wenn ich mir angucke und mit der A7R5 vergleiche, dann hat die einen mega geilen Sucher und ein richtig gutes Display und die kostet quasi nur 500 Euro mehr, dann gibt es für mich keinen Grund, diese A7CR zu kaufen. Wenn ich aber jetzt nach unten gucke und dann sehe, dass die A7C2 eigentlich alles richtig gut kann und in Anführungszeichen nur 2400 Euro UVP hat, dann finde ich das eine attraktive Kamera. Also ihr merkt, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde die A7C2 ist eine sehr gelungene Kamera geworden vermutlich und die A7CR, da frage ich mich so ein bisschen, okay, da würde ich persönlich in der Preisklasse eher die teurere nehmen, aber das ist halt einfach nur meine Bewertung, mein Gefühl. Und dann hat Sony eben auch noch jede Menge neuer Objektive gebracht. Und zwar richtig schöne Objektive. Fangen wir mal an. Sony FE 70 bis 200 mm Blende 4 Makro G-Master OSS Version 2. ist 14,9 cm lang, also es ist immer noch ein recht langes Objektiv, es ist nicht so kompakt geworden wie das 70-200-4.0 von Canon. Es wiegt 794 Gramm, aber ohne Stativschelle. Man kann einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2 erzeugen, was ich richtig cool finde. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie gut ist dann tatsächlich die Qualität dabei, weil wir wissen ja alle, dass gerade im Nahbereich knicken die Objektive gerne mal ein und sind im Telebereich nicht ganz so scharf im Nahbereich. Und dazu gibt es einen neuen Autofokus und einen neuen Stabilisator. Ganz wichtig, der neue Autofokus ist bei Sony deshalb wichtig, weil zum Beispiel die Sony A1 nicht die volle Serienbilderzahl unterstützt hat bei dem alten 70-200. Das heißt, wer die volle Serienbildgeschwindigkeit der A1 ausnutzen will, der braucht auch das neue 70-200. Und ich habe mir mal zum Vergleich einfach auch das Canon herangezogen. Die haben ja auch ein 70-200 Blende 4. Das wiegt eben nochmal 100 Gramm weniger. Das ist mit 11,9 cm 3 cm kürzer. Bietet dafür aber einen maximalen Abbildungsmaßstab von in Anführungszeichen nur 1:3:6. Vom Preis liegt das Sony bei 1.999 Euro. Das Canon liegt mit Cashback bei 1.650 Euro. Sonst UVP 1.850 Euro. Ist also ein Tacken günstiger. Da muss jeder selber entscheiden erstmal, was er besser findet, Kompaktheit oder den größeren Abbildungsmaßstab. Aber ich finde auf jeden Fall ein gelungenes Sony-Objektiv für Sony-Line-Up. Es ist halt nicht das kompakteste und nicht das leichteste am Markt, auch nicht das billigste. Aber es wird mit Sicherheit abliefern. Von daher, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Erweiterung für Sony. Und dann hat Sony ein 16-35mm 2.8 G-Master Version 2 gebracht und das finde ich richtig cool. Maximaler Abbildungsmaßstab 1:3,1, man kann also richtig nah ran, hat ein klassisches 82mm Filtergewinde und es wiegt nur 547 Gramm, das heißt, es ist nochmal leichter geworden als der Vorgänger. Der Vorgänger wog 620 Gramm, das wiegt jetzt 547 Gramm, also nochmal deutlich an Gewicht gespart. Einfach mal zum Vergleich, das Canon 15-35 wiegt 840 Gramm, hat aber auch einen eingebauten Bildstabilisator, das hat dieses Objektiv jetzt nicht. Und es kostet 2.699 Euro UVP. Und damit muss ich sagen, hat Sony momentan ein sehr, sehr schönes neues Line-Up im Bereich der Standard-Zoom-Objektive. Ich meine, die haben ein neues 16-35-2.8, das richtig leicht ist. Die haben ein neues 24-70-2.8, das richtig leicht ist. Und die haben ein neues 70-200-2.8 oder 4.0, das auch richtig leicht ist und alles sind G-Master der Version 2. Also da hat Sony so richtig schön nochmals Objektiv-Line-Up poliert. Ich könnte wetten, dass als nächstes ein neues Sony 100er Makro kommt, weil das ist ja auch eine alte Minolta-Rechnung, die mittlerweile steinalt ist. Ich vermute, dass da so das nächste Objektiv sich schon ankündigt am Horizont von Sony. Passend vielleicht zu den neuen Ankündigungen aus dem Hause Sony, auch mein Lieblingsspeicherkartenhersteller Wyze hat neue CF Express Typ A Karten angekündigt. Und zwar CF Express Typ A Karten ist sozusagen dieses kleine Format der CF Express Karten, das nur Sony für manche Kameramodelle verwendet. Und da gibt es jetzt sozusagen die 512 GB als normale Karte und die 160 GB als Pro Karte. Also dieser Markt der CF Express Typ A Karten lockert sich so langsam auf und es gibt jetzt auch den einen oder anderen Fremdhersteller, der außer Sony eben auch für Sony diese Speicherkarten herstellt. Dann gibt es für Sony auch noch neue Objektivankündigungen von Tamron und zwar konkret das Tamron 17-50mm Blende 4 DI3 VXD. Nun, wie ich finde, eine sehr, sehr spannende Brennweite, 17-50mm Blende 4 mit eingebautem Bildstabilisator. Das ist nur eine Entwicklungsankündigung, aber ich finde 17-50mm für Vollformat ist auf jeden Fall eine spannende Brennweite. Da freue ich mich mehr zu sehen, wenn es denn auf den Markt kommt. Außerdem hat Tamron jetzt für Nikon Z das erste Objektiv für Vollformat angekündigt. Das wird jetzt im September verfügbar sein. Und zwar wird das 35-150mm Blende 2-2.8 sein. Schön, dass es das jetzt auch für Nikon gibt. Von daher, bei Nikon öffnet sich das Mount und da gibt es jetzt einige Fremdhersteller, die auf den Markt drängen und da einiges Neues auf den Markt bringen werden. Ansonsten gibt es von TT Art Design eine neue Ankündigung. TT Art Design ist auch so ein chinesischer Hersteller, der manuelle Objektive herstellt. Und dort wird jetzt ein 100mm 2.8 mit Bubble Bokeh und M42 Filtergewinde mit 49mm Filtergewinde auf den Markt kommen. Erstmal generell geile Kiste für die, die Bubble Bokeh lieben, so wie es beim Trioplan der Fall war. Da kommt sozusagen eine richtig, richtig billige Variante davon. Mit 199 Euro echt super gut bezahlbar im Vergleich zum Trioplan, das ja mittlerweile gebraucht halt auch utopische Höhen erreicht hat. Und ich kann euch beruhigen, das Vergleichsobjektiv, das ja Bubble Bokeh liefert, ist nun mal das klassische Trioplan. Und das Trioplan war noch nie scharf. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass das TT Art Design auch nicht scharf ist, dann haben die heute den gleichen Schärfe, das gleiche Schärfe-Level. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum die Chinesen hier auch das alte Mount M42 kopiert haben. Warum gehen die nicht hin und machen einfach RF-Mount, Sony E-Mount und Nikon Z-Mount dran, sondern geben die ein Objektiv mit M42er Gewinde und dann musst du das nochmal adaptieren auf deine Kamera, denn alle anderen Objektive werden ja immer für Sony, für Canon, für Nikon angeboten, aber das Objektiv, da kopieren wir mal nochmal den alten M42er Mount, also das kann mir echt keiner erklären, wie das zustande kommt. Zu guter Letzt gab es natürlich auch noch eine sehr spannende Ankündigung aus dem Hause Canon, und zwar Canon MS500. Das ist für Fotografen uninteressant, aber die Technologie ist hochspannend. Es ist eine Industriekamera, mit der man in der Nacht sehen kann, in einer bis dato noch nie dagewesenen Qualität. Das heißt, man kann selbst bei vollständiger Dunkelheit mit dieser Kamera sehen. Das ist eigentlich für Industrie- und Überwachungsanwendungen, aber es zeigt eben auch, dass es andere Sensortechnologien gibt in verschiedenen Anwendungsbereichen als das, was wir bis dato nutzen. Ich glaube nicht, dass diese Anwendung speziell in irgendeiner Form irgendwann in unsere Digitalkameras Einzug hält, aber es ist einfach mal spannend zu sehen, was da möglich ist. Ich schicke euch da auch den Link mit rein in die Shownotes. Generell findet ihr wie immer in den Shownotes unter naturfotocamp.de alle Links zu den Artikeln und natürlich auch meinen AC-Foto-Affiliate-Link. Und jetzt am Ende nochmal die Frage: Brauchen wir die Naturfoto-News oder nicht? Wenn du gerne Naturfoto-News hörst und willst, dass das Format weiter gibt, dann schreib mir am besten über Instagram oder schreib mir per E-Mail an radomir@naturfotocamp.de. Und wenn mir niemand schreibt, dann bin ich der Meinung, dass wir die News vielleicht gar nicht mehr brauchen. Dann kann ich vielleicht über andere Sachen sprechen. Ja, überlegt es euch einfach. Ansonsten lasst gerne 5 Sterne da an irgendeinem Podcast-Player, in dem ihr mich hört. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.